Märchenpädagogik.de. Ich sitze hier mit Christian Peitz, dem Märchenautor und Märchenpädagogen, und wir führen ein kleines Gespräch, und das Thema ist Märchentypen. Man unterscheidet ja Volksmärchen und Kunstmärchen. Christian, wo würdest du die Unterschiede sehen?
Ja, ich weiß, dass es Vertreter gibt, die auch sagen, das Volksmärchen gibt es eigentlich gar nicht mehr, weil das Volksmärchen eine mündliche Tradition hat und in dem Moment, wo man es aufschreibt, ist mit Volksmärchen Essig. Aber ich würde den Unterschied so sagen, dass das Volksmärchen ein verbreiteter Stoff ist, der dann von einem Märchendichter aufgeschrieben ist, und das Kunstmärchen ist ein frei erfundener Stoff, der sich aber häufig an den Schemata der Volksmärchen orientiert.
Ja, es ist ziemlich schwierig. Das heißt, man könnte sagen, wenn die Grimms Märchen aufschreiben, nehmen wir mal den Froschkönig, dann haben die das ja unglaublich verändert und überarbeitet, haben ihr ganz eigenes Märchen daraus gemacht. Ist das jetzt also vielleicht auch schon ein Kunstmärchen? Theoretisch, ja.
Ich würde auch sagen, dass das eher in die Schnittmenge gehört.
Und auf der anderen Seite gibt es ja wirklich Kunstmärchen, wenn man jetzt die Prinzessin auf der Erbse nimmt, die haben schon fast so einen Volksmärchencharakter, obwohl es von Andersen stammt.
Da sind übrigens, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, die Brüder Grimm auch drauf reingefallen.
Bei dem Märchen bin ich mir nicht sicher. Ich wusste, dass die mal drauf reingefallen sind und auch versehentlich in verschiedene Ausgaben Kunstmärchen übernommen hatten, ne?
Ja,
aber
also,
war es die Prinzessin auf der Erbse?
Sie haben die Prinzessin auf der Erbse nicht aufgenommen, aber sie haben es gehört und wollten es aufnehmen, haben dann aber den Andersen persönlich bei einer Lesung in Berlin kennengelernt und dann hat sich das aufgeklärt. Was sie aber beibehalten haben, ist ja Schneeweißchen und Rosenrot.
Was auch ein Kunstmärchen ist.
Ist ein,
ne?
Kunstmärchen.
Steht das auch in der Kinder- und Hausmärchensammlung?
Ja, ist drin. Also sie fanden ja da, dass der Volksmärchenton und Volksmärchencharakter so wunderbar getroffen ist, dass sie es aufgenommen haben. Allerdings haben sie es ja vorher schon Wilhelm Hauff zur Verfügung gestellt, der keine Kondition mehr hatte bei seinem zweiten Buch und die Grimms gefragt hat, ob sie nicht noch was für ihn haben.
Auch damals war es schon hart umkämpfter Markt, und wenn man einen Gassenhauer landete, ne, musste man sofort nachlegen, war natürlich schwierig. Interessant ist ja auch, wenn man sich jetzt mal anguckt, wie die Grimmschen Kinder- und Hausmärchen zustande gekommen sind, die haben sie sich ja erzählen lassen von überwiegend jungen Märchenerzählerinnen, die wiederum auch nicht Volksmärchen, also Märchen aus dem Volk unbedingt gehört und wiedererzählt haben, sondern auch zum Teil hochgebildet waren und auf die Perrault'sche Märchensammlung zurückgegriffen haben. Also viele Märchenstoffe kommen ja eigentlich auch aus der französischen Tradition, also sind zumindest notierte Märchen von Charles Perrault.
Ja, beziehungsweise die gleichen Märchen gab es ja vorher auch schon in Italien, in der Renaissance.
Das heißt, es sind vielleicht doch volkstümliche Stoffe, die aber immer mal wieder aufgezeichnet werden und so dann auch konserviert wurden.
Ja, also man vermutet ja, dass Aschenputtel zum Beispiel sogar im alten China bekannt war, zumindest in einem Grundtyp. Wobei ich auch finde, dass man teilweise das nicht mehr wiedererkennt.
Also es ist eine ganz schwierige Frage, also oder beziehungsweise es ist ja so eine Grundfrage auch, diese Märchenstoffe oder vielleicht nochmal, um einen anderen Begriff zu benutzen, diese Märchenmotive, die tauchen ja tatsächlich an vielen Orten der Welt auf. Da gibt es ganz ähnliche Motive. Heißt das denn, dass es so eine Art Archetyp gibt, die an verschiedenen Orten entstanden sind, oder heißt das vielleicht auch, dass sich das durch die mündliche Erzählkultur oder auch zwischendurch immer mal wieder aufgeschrieben, sich das so weiter und weiter verbreitet hat?
Ja, davon kann man fast ausgehen. Die andere Überlegung wäre ja, ob es einen großen Zufall gibt, dass ähnliche Motive an vielen Orten entstanden sind.